SWR 2 aktuell. Der Durchbruch kam im Morgengrauen. Die Staats- und Regierungschefs der 15 EU-Länder haben die Agenda 2000 verabschiedet. 20 bange, lange, zähe Stunden dauerten die Verhandlungen. Er habe um 11 Uhr Nein gesagt, um 12, um 1, 2, 3, 4 und um 5 Uhr. Um 5:30 habe ich dann Ja gesagt, erklärte der spanische Ministerpräsident Aznar. Unmengen von Kaffee, Tee und Wasser haben die EU-Politpokerer getrunken und fast die gesamte Apfelernte eines Obstbauern weggeputzt. Und verhandelt haben sie, bis der Kompromiss da war, kurz vor 6. Dann trat Gerhard Schröder vor die Presse, dunkle Ringe unter den Augen, das vornehme Tuch seines Anzugs verknittert, Schröder erschöpft und zufrieden. Die Europäische Union hat sich als handlungsfähig erwiesen, meinte der Kanzler. Werner Eckert über die Einigung.
Der Gipfel hat den Finanzrahmen für die Zeit bis 2006 verbindlich abgesteckt. Kostenbegrenzung ist der erste Weg zum Sparen. 1,2 Billionen Mark sind vereinbart. Wer überweist davon wie viel? Das ist die deutsche Hauptfrage gewesen. Deutschland wollte seine Nettozahlerposition ja verbessern. Die entscheidenden Beschlüsse? In Zukunft werden die Beiträge weniger am Mehrwertsteueraufkommen und mehr am Bruttosozialprodukt orientiert. Der sogenannte Britenrabatt bleibt zwar, aber die Last wird anders verteilt. Beides entlastet die Bundesrepublik. Weniger als erwartet räumt der Bundeskanzler ein, aber erste Berechnungen nennen 1,4 Milliarden Mark Einsparungen. Weniger einzahlen ist aber nur das eine. Wie viel Nettoentlastung das wirklich bringt, das hängt natürlich auch davon ab, wie viel mehr oder weniger nun aus Brüssel nach Deutschland zurückfließt. In absoluten Zahlen gerechnet jedenfalls spart Bonn. Das hängt mehr noch als mit der Einzahlung, mit der Begrenzung der Ausgaben zusammen. Der dickste Brocken, der Agrarmarkt. Der Gipfel hat die Zahlen der Agrarminister nochmal nachgebessert, sich sehr eng an die eigenen Vorgaben gehalten. Das bedeutet, für die Landwirtschaft werden nicht mehr als rund 80 Milliarden Mark im Jahr ausgegeben. Das ist so viel wie in diesem Jahr. Kein Wachstum also mehr. Dafür ist die Reform der Märkte weniger dramatisch ausgefallen als geplant. Die Getreidepreise werden nur um 15, nicht um 20% gesenkt. Der Milchmarkt wird zunächst völlig in Ruhe gelassen, erst ganz am Ende der Periode reformiert. Bei Rindfleisch sinken die Preise dagegen wie geplant um 20%. Der Schaden wird jeweils für die Bauern nur teilweise ausgeglichen. Mehr Reform, wie sie sich der scheidende Kommissionspräsident Jacques Santer gewünscht hätte, wäre zunächst teurer geworden. Eine der Paradoxien der EU-Agrarpolitik. Der Kompromiss in diesem Bereich lässt allerdings ausdrücklich Nachverhandlungen zu, etwa nach 2003 bei Getreide. Die Folgen für den Agrarsektor? Dann wird mehr Reform im Interesse der Osterweiterung mit weniger Geld stattfinden müssen. Deutlich sparsamer als im Entwurf der EU-Kommission waren die Staats- und Regierungschefs auch bei den Strukturhilfen für die benachteiligten Regionen. 420 Milliarden Mark für den gesamten Zeitraum stehen zur Verfügung. Das Geld soll zudem konzentrierter ausgegeben werden. Bisher war Deutschland hinter Spanien das Land, das am meisten aus den Strukturfonds erhalten hat. Jetzt steht die Förderung nur noch für die neuen Bundesländer fest. Im Westen, vor allem im Südwesten, werden viele Fördergebiete deshalb zunächst leer ausgehen.
Über die Agenda 2000-Einigung, Werner Eckert mit den Fakten, es folgt Hans Linketscher mit dem Kommentar.
Am Ende gibt es immer nur Sieger. So auch nach dem im Morgengrauen zu Ende gegangenen Berliner Gipfel. Aber ist das Gipfelergebnis auch ein Sieg für Europa, als der er von seinen Vätern ausgegeben wird? Eine tiefgreifende Reform ist hier noch nicht perfekt gelungen. In vielen Bereichen muss nachgebessert werden. Doch dass die Europäische Union sich vor allem bei den Agrarausgaben eine strikte Haushaltsdisziplin verordnet hat, ist ein riesiger Sprung nach vorn. Die Aufwärtsentwicklung bei diesem größten Posten des Brüsseler Etats ist endlich gestoppt. Die auf dem diesjährigen Niveau eingefrorenen Kosten für die Landwirtschaft in Höhe von rund 81 Milliarden Mark bleiben damit bezahlbar und die auf die EU durch die Osterweiterung zukommenden Lasten werden es auch. Auch bei den Struktur- sowie den Kohäsionsfonds, die die regionale Entwicklung fördern sollen, ist Mäßigung das oberste Gebot. Für Deutschland konnte der Bundeskanzler eine Verringerung der Beitragszahlungen nur um rund 700 Millionen Mark herausschinden. Mehr war nicht drin. Gerhard Schröder kann sich das Gesamtergebnis durchaus als persönlichen Erfolg gutschreiben. Ohne seine Beharrlichkeit, durch die er europapolitisch an Statur gewann, wäre der Gipfel geplatzt. Stundenlang musste der Kanzler seine Kollegen in Einzelgesprächen auf immer neu erarbeitete Kompromisslinien einschwören. Zwar wollte kein Mitgliedsland das Treffen scheitern lassen, aber keines war auch bereit, so große Zugeständnisse zu machen, dass die EU ihr eigentliches Klassenziel ganz erreicht hätte. Der nicht sehr ausgeprägte Reformwillen der Partner, die manche ihrer Positionen nur zentimeterweise räumten, setzte Schröder Grenzen. Das starke Beharrungsvermögen Frankreichs bei den Agrarausgaben, das der Spanier bei den Kohäsionsfonds und die Selbstbehauptung der Briten bei ihrem Vorzugsrabatt erwiesen sich als unüberwindbare Barrieren. In Siegerlaune verließen die drei Delegationen Berlin. Mir scheint, der unter schmählichen Umständen zustande gekommene Rücktritt der EU-Kommission in der vergangenen Woche und der damit verbundene Ansehensverlust der europäischen Institutionen verhalfen dieser Begegnung mit zum Erfolg. Es gab alles in allem schon schlechtere Lösungen.
Hans Linketscher kommentierte den Berliner Gipfel. Der Bundeskanzler hat ihn als Erfolg bezeichnet. Ungewollt mag dazu auch der gemeinsame Feind auf dem Balkan, Slobodan Milosevic, beigetragen haben. Der Kosovo-Konflikt habe die Europäische Union enger zusammenrücken lassen, erklärte Gerhard Schröder. Die Nacht hat er in Berlin durchgemacht. Am Morgen flog er nach Bonn. Und da hat der Kanzler gerade zum EU-Gipfel und zum Balkankrieg eine Regierungserklärung abgegeben. Jörg Pfuhl.
Der Kosovo-Krieg spielt im Bundestag nur am Rande eine Rolle, als Schatten über dem Berliner Gipfel, als Notwendigkeit für die europäische Einigung und Erweiterung nach Osten. Und erneut stellten sich Regierung und Opposition im Wesentlichen hinter die NATO und die deutschen Soldaten. Bundeskanzler Schröder fasste Berlin so zusammen.
Die Kosovo-Krise, der Rücktritt der Kommission und die Agenda 2000, das waren in der Bündelung wohl mit die größten Herausforderungen, die ein Europäischer Rat jemals bewältigen musste. Ich bin froh und bin auch stolz, Ihnen heute sagen zu können, dass die Europäische Union unter deutscher Ratspräsidentschaft diese Prüfung bestanden hat.
Das Eigentliche in Berlin, die Ergebnisse zur Agenda 2000 und der neue Kommissionspräsident Prodi, das nannte Schröder einen durchgreifenden Erfolg, wenn auch mit vielen Kompromissen.
Wie das so ist, ein guter Kompromiss tut allen weh. Das gilt auch für den in Berlin erzielten Kompromiss zur Agenda 2000.
Unionschef Wolfgang Schäuble unterstützte Schröder im Grundsätzlichen, sowohl beim Kosovo als auch in Sachen Europa. Die Ergebnisse von Berlin aber bewertet er anders.
Aber die Beschlüsse zur Agenda 2000 bleiben, auch das muss man sagen, hinter den Notwendigkeiten und hinter den gesteckten Erwartungen zurück.
Besonders im nationalen Streit die deutschen Nettobeiträge. Werden es bald weniger als 20 Milliarden? Der Bundeskanzler nennt keine Zahl, aber Verantwortliche.
Wir haben uns deshalb in Berlin darauf geeinigt, dass die Kurve der deutschen Nettozahlungen in der Tendenz gestoppt und naturgemäß langsam umgedreht wird. Aber, meine Damen und Herren, auch das gilt es ganz kühl festzustellen. Wir werden nicht auf den Schlag reparieren können, was in der Vergangenheit versäumt worden ist.
Die alte Regierung Kohl also sei schuld. Das wollte Schäuble nicht auf sich sitzen lassen.
Die Wahrheit ist, dass die Regierung Kohl-Weigel eine Trendwende beim deutschen Nettobeitrag in den Jahren von 94 bis 97 von 27 auf 22 Milliarden Mark erreicht hat. Und gemessen daran sind die Ergebnisse, die Sie in Berlin erreicht haben, ausgesprochen kläglich.
Auch die Agrarausgaben Europas dürften kaum zurückgehen. Die Kohäsionsfonds werden gar aufgestockt statt abgeschafft. Gerhard Schröder dazu.
In der Agrarpolitik sind wir nach langem Ringen zu einer auskömmlichen Lösung gelangt. Vielleicht wird es dem einen oder anderen an Begeisterung mangeln. Und bei dem das so ist, den kann ich trösten. Bei mir ist das nicht anders.
Naturgemäß noch schärfer die Bewertung der Opposition.
Die grundlegenden Probleme in der Agrarpolitik werden durch das Ergebnis des Berliner Gipfels nicht gelöst. Manches wird sogar schlechter.
Schäuble sprach auch von Scheitern und Versagen. Anders als vor zwei Wochen nannte er die Agenda aber heute nicht mehr nicht zustimmungsfähig. Auch die Opposition wird die Berliner Ergebnisse wohl mittragen.
Aus Bonn der Bericht von Jörg Pfuhl. Es wäre zwar aktuell.
Nun zu unserer Frühreportage. Auch diese kreist um den Krieg in Jugoslawien. Was bedeutet diese Situation nun für Serben und Albaner, die seit Jahren, ja seit Jahrzehnten zum Teil in Deutschland leben, sich hier zu Hause fühlen? Wie beurteilen Sie die NATO-Angriffe, die Lage in Ihrer Heimat? Wie sehen Sie die dramatischen Auseinandersetzungen? Unsere Mitarbeiterin Dorothea Siegle hat sich für uns umgehört.
Thank you. Sonntagmorgen, Gottesdienst in der serbisch-orthodoxen Kirche in Düsseldorf. Es ist ein kleiner Raum, prunkvoll geschmückt mit Heiligenbildern und Goldverzierungen. Hier trifft sich die serbische Bevölkerung aus der Umgebung. Die orthodoxe Messe ist anders als ein protestantischer oder katholischer Gottesdienst. Die Kirchgänger kommen herein, küssen die Ikonen, unterhalten sich leise, lauschen der Liturgie zwischen Priester und Chor, gehen wieder hinaus. Draußen vor der Kirche ist die Unruhe spürbar, die die serbische Gemeinde seit dem Beginn der NATO-Luftangriffe stärker erfasst hat denn je. Mehrere Medienvertreter tummeln sich vor dem Gotteshaus, fangen diejenigen, die herauskommen, ab, schalten Kamera und Mikrofon an, stellen Fragen. Viele der Serben wollen nach dem Gottesdienst gleich weiter nach Bonn auf eine Demonstration gegen die Politik des Westens. Dr. Juric, ein Arzt aus Düsseldorf, beschreibt die Lage.
Also die Stimmung geht immer zwischen Empörung und mittlerweile Wut über Ungerechtigkeit, immer die über das Land wieder mal immer hergefallen ist. Ich will nicht die Geschichte aufgreifen, die allgemein bekannt ist. Ich sage nur immer, dass man mit Bomben genauso wenig wie mit Terrorschlägen was erreichen kann.
Er glaubt, dass auch eine andere Lösung des Konflikts auf dem Balkan möglich gewesen wäre. Man müsse eben verhandeln, 10-mal, 100-mal, 1000-mal, um eine Lösung zu finden. Ein Kollege, ebenfalls Arzt in Düsseldorf, stimmt ihm zu. In Rambouillet seien nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden, sagt er.
Da hat ein Land und ein Volk 2 Wochen Zeit, um sich für die Zukunft zu entscheiden. Und wenn man hier in Europa über die Form und Größe einer Banane spricht, spricht man jahrelang darüber.
Ortswechsel. Rund 100 Männer sitzen im albanischen Kulturverein in Köln zusammen. Sie warten auf die Nachrichten im albanischen Fernsehen, Nachrichten aus der Heimat. Per Telefon, so erzählen sie, kommen sie seit dem Beginn der Bombardierungen kaum mehr bis nach Hause durch. Verwandte? Ja, Verwandte haben alle in der Krisenregion. Alle, die sie hier sitzen. Als ich sie nach einer möglichen gemeinsamen Zukunft mit den Serben nach dem Ende der Bombardierungen frage, reagieren sie entgeistert. Etwas wie eine gemeinsame Zukunft wird es nicht geben, so lautet die klare Antwort.
Ich komme aus Drenica. Da wird nie mit Serben leben. Nie ein Leben. Wieder zusammen mit Serben, nein, zusammenleben. Nie.
Zusammenleben in einem Gebiet, das beide Parteien als das ihnen rechtmäßig Zustehende betrachten. Eine aufgebrachte Serbin erklärt mir nach ihrem Kirchgang,
die Albaner hatten uns nicht zu suchen. Es war Land geliehen geworden.
Das sieht Demaj Uke, Mitglied des albanischen Kulturvereins, jedoch ganz anders.
Die wollten Kosovo haben. Kosovo ist nichts, wie die Serben sagen, heiliges Land oder Jerusalem von Serben. Das ist nur ein reiches Land. Naturschätzen und sowas, was gibt bei uns. Das ist heil für die Serben.
Auch über das Verhältnis des serbischen Präsidenten Milosevic zu seinem Volk gibt es unterschiedliche Ansichten zwischen Serben und Albanern. Der Albaner Demaj Uke, ein älterer Herr mit schlohweißem Bart, ist bereit zu differenzieren. Er möchte nicht alle Serben über einen Kamm scheren.
Vielleicht eine Zahl von Serben sind nicht alle schuld. Gibt Demokraten, hat immer gegeben. Hatte vor dem Zweiten Weltkrieg, gibt es Serben, die haben uns unterstützt und sowas. Gibt es Schriftsteller, die haben gute Worte für uns gesagt. Aber sind die ganze Bevölkerung von Serbien nicht so, wie der Milosevic ist?
Dem widerspricht eine serbische Kirchgängerin. Wir stehen alle geschlossen hinter Milosevic, so ihre Meinung. Doch auch unter ihren Landsleuten gibt es darüber andere Ansichten. Einer der Serben möchte gleich nach der Kirche wieder ins heimatliche Köln zurückfahren und nicht an der Demonstration in Bonn teilnehmen. Er gehört nicht zu Slobos Leuten, wie er sagt.
Ich glaube, es ist falsch anzunehmen, das serbische Volk folgt Milosevic. Umgekehrt. Milosevic mit seiner verbrecherischen Politik versucht, sie auf der Spitze des serbischen Volkes zu stellen. Und das soll man verhindern.
Er wünscht sich, dass die deutschen Journalisten ausgewogener über das Verhältnis der Serben zu ihrem Präsidenten berichten würden. Mit seinen kritischen Worten über die Medien ist er jedoch kein Einzelfall. Von allen Seiten hagelt es vor der serbischen Kirche Kritik. Auch über die Haltung der deutschen Parteien sind viele der Serben erbost.
Man darf nicht vergessen, dass wir hier in Deutschland leben und wir wählen auch hier. Und da gab es früher mal eine grüne Partei, die vehement gegen NATO gesprochen hat. Und die Partei hat sich verkrochen. Die Partei macht die Augen zu und sagt nichts und denkt, dass nur Macht, die sie jetzt besitzen, das Wichtigste ist.
Und eine andere Dame fügt hinzu.
Wir bezahlen unsere Steuern, wir leben, wir sind deutsche Bürger, wir haben deutschen Pass, wir sind 40 Jahre hier. Und mit unserer Steuer bringen die unsere Familie in Jugoslawien um. Das ist eine Schande.
geschwollen im Pest und jetzt mir weiter. Das ist in der Urgaste bitte Tür, für die Spätur Massaker bei Serbien.
Im albanischen Kulturverein verstummen die Gespräche, die Nachrichten beginnen. Es wird von Massakern an der albanischen Bevölkerung berichtet. Bei manchem der Anwesenden schwindet die Hoffnung, dass es ein kurzer Krieg werden würde. Bekim Schala, ein junger, hochgewachsener Albaner, verleiht seiner Enttäuschung Ausdruck.
Ich habe gedacht, wenn die NATO eingreift, wird es eigentlich innerhalb von 2-3 Tagen in Ordnung da unten. Aber wie es scheint, meiner Meinung nach wird es noch viel schlimmer, sehr schlimmer. Und falls Milosevic einlenken sollte, wird er wieder irgendwie mit solchen Verträgen kommen, wie zum Beispiel eine Autonomie, eine beschränkte Autonomie und so, was wir nicht akzeptieren. Das heißt, der Konflikt geht dann weiter. Und durch die NATO-Angriffe sind zwar okay, aber der Bodenkrieg bei uns, der wird viel schlimmer. Das ist also, hat alles viel schlimmer angefangen, als es vorher war.
Eine bittere Einschätzung. Und die Nachrichten von den Massakern serbischer Freischärler im Kosovo lassen das Schlimmste befürchten.
Stimmen und Stimmungen unter Serben und Albanern in Deutschland. Das war eine Reportage von Dorothea Siegle.
Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon der Axel Flemming. Guten Abend. Die Schlagzeilen. Kosovo-Krieg. Russland versucht zu vermitteln. NATO-Staaten unzufrieden. Serbien setzt Völkermord fort. Nordirland-Konflikt. Noch immer keine Einigung über Waffenabgabe.
Das, was Premierminister Primakov mir hat eröffnet, ist keine Basis für eine politische Lösung.
Soweit Bundeskanzler Gerhard Schröder über die Gesprächsergebnisse des russischen Ministerpräsidenten Jewgeni Primakov in Belgrad. Er hatte versucht, im Kosovo-Krieg zu vermitteln und mit Jugoslawiens Präsident Slobodan Milosevic zu verhandeln. Danach fuhr Primakov zu Schröder nach Deutschland, um ihn zu informieren. Rund eine Stunde sprachen die beiden in Bonn.
Für uns, für Deutschland, steht im Vordergrund, das Morden im Kosovo muss sofort beendet werden. Wir haben es dort, das wird immer deutlicher, mit einem Völkermord zu tun. Und jeder Versuch, Ursache und Wirkung zu verwechseln, geht fehl.
Primakov war nach einem rund 6-stündigen Gespräch mit dem jugoslawischen Präsidenten Milosevic in Belgrad nach Bonn geflogen, um den deutschen Bundeskanzler in seiner Eigenschaft als amtierender EU-Ratspräsident über ein Verhandlungsergebnis zu informieren, das im Vorfeld des Bonner Treffens bereits als beachtenswert bezeichnet worden war. Auf die Frage, wie das Ergebnis der Unterredung zwischen Milosevic und Primakov denn ausgesehen habe, wollte Schröder aber offensichtlich keine genaue Auskunft geben. Kern, so der Kanzler, sei wahrscheinlich der Vorschlag gewesen, dass die NATO erst die Bombardierung Jugoslawiens einstellen solle, um dann mit Milosevic verhandeln zu können. Auf jeden Fall habe es sich bei dem Vorschlag um nichts Belastbares gehandelt, was man immer als Voraussetzung für die Einstellung der Bombardierung von Milosevic gefordert habe. Und nochmals, auf Milosevic eingehend, sagte Schröder,
er muss ein sichtbares Zeichen für seine Bereitschaft setzen, Verhandlungen auch ernst zu nehmen und Verträge, die geschlossen werden, auch einzuhalten. Das hat er bisher nicht getan. Deswegen braucht es sichtbare Zeichen von Milosevic. Und das erste und deutlichste muss der vollständige Rückzug der militärischen und paramilitärischen Kräfte in Jugoslawien aus dem Kosovo sein, damit, wie gesagt, das Morden in diesem Teil Europas sofort aufhört.
Außerdem müsse der Serbenführer garantieren, dass die Kosovo-Flüchtlinge wieder in ihre Dörfer zurückkehren könnten, sagte der Bundeskanzler.
Die von verschiedenen ausländischen Medien angekündigte Live-Ansprache des jugoslawischen Präsidenten fand nicht statt. In der Hauptnachrichtensendung des Belgrader Staatssenders wurde lediglich vom Treffen zwischen Slobodan Milosevic und dem russischen Premier Jewgeni Primakov berichtet. Der Tenor des Beitrags, erst müsse die NATO ihre Aggressionen stoppen, dann wäre auch die Belgrader Führung zu gewissen Zugeständnissen bereit. Die Truppen im Kosovo könnten reduziert werden, denn Flüchtlingen würde die Rückkehr ermöglicht. Kein Wort von einer Stationierung internationaler Truppen im Kosovo, kein Wort davon, dass Belgrad den Vertrag von Rambouillet zu unterschreiben bereit wäre. Das war kein Einlenken, meint ein Milosevic-Kritiker in Belgrad, vielmehr sollte den Bürgern zu Hause suggeriert werden, dass der jugoslawische Präsident alles unternehme, um die Bombardements zu stoppen ohne gleichzeitig von seinen bisherigen Prinzipien abzurücken. Dementsprechend gut gelaunt wirkte Milosevic denn auch. Kein Wunder, saß ihm doch gegenüber einer seiner wichtigsten Verbündeten, worauf das Fernsehen mit dem anschließenden Bericht aus Moskau noch einmal zu verweisen versuchte. Nicht nur der russische Premier Jewgeni Primakow, so der Tenor, würde die NATO-Angriffe verurteilen, nein, auch Präsident Jelzin vertrete dieselbe Meinung. Und dann gab es wieder Bilder vom Platz der Republik. Auch heute demonstrierten im Stadtzentrum von Belgrad Zehntausende gegen die westliche Militärallianz. Für das serbische Fernsehen ein deutlicher Beweis dafür, dass die Politik von Slobodan Milosevic weiterhin das einzig Richtige sei. Und was die NATO davon hält, konnte man nur Minuten später hören. Erneut heulten in Jugoslawien die Alarmsirenen und kündigten eine neue Angriffswelle an.
Ablehnend auf die Vorschläge aus Belgrad wie Gerhard Schröder äußerte sich auch der britische Premierminister Tony Blair. Er wolle Taten sehen und keine Worte. Auch die NATO und die USA lehnen die Vorschläge von Milosevic in ersten Stellungnahmen einhellig ab.
Bill Clinton selbst erwähnte die Mission Primakows mit keinem Wort. Er sagte, unter dem Eindruck der Flüchtlingswelle im Kosovo, es sei inzwischen klar, dass noch während die Kosovo-Albaner in Paris Ja zum Frieden sagten, Milosevic seinerseits die nächste Phase der Vertreibung und Hinrichtungen geplant habe.
Now it is clear that as the Kosovar leaders were saying yes to peace, Mr. Milosevic was planning a new campaign of expulsions and executions in Kosovo.
Eine Unterbrechung der NATO-Angriffe komme nicht in Betracht, so Clinton. Die westliche Allianz halte an ihrer Absicht einer systematischen Bekämpfung der serbischen Streitkräfte fest.
Today he faces the mounting cost of his continued aggression. For a sustained period, he will see that his military will be seriously diminished. The prospect of international support for Serbia's claim to Kosovo increasingly jeopardized.
Milosevic sieht sich jetzt den steigenden Kosten seiner Aggressionspolitik gegenüber, sagte Clinton. Das Militär wird über einen längeren Zeitraum hinweg zerstört und die internationale Unterstützung für den serbischen Anspruch auf den Kosovo, er gerät zunehmend in Gefahr. Vor allem die letzten Worte fallen auf, denn sowohl das Weiße Haus als auch das Außenministerium in Washington haben in den vergangenen Wochen die Begriffe Autonomie innerhalb Serbiens und staatliche Unabhängigkeit peinlich genau auseinandergehalten. Auf keinen Fall wollte Washington den Eindruck erwecken, man kämpfe hier auf Seiten der UCK für die Souveränität. Doch die jüngsten Worte des amerikanischen Präsidenten dürften bei den Anhängern der Unabhängigkeit Hoffnungen wecken.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 218. Der Mensch hat 10 Finger und das Jahr hat 12 Monate, aber die 11 ist eine Zahl, die nicht gut zu gebrauchen ist. Vielleicht beginnt deshalb der Karneval am 11. im 11., also am 11. November um 11.11 Uhr. Wenn man mit dem Karneval angefangen hat, muss man aber gleich wieder damit aufhören, weil dann erstmal der Totensonntag kommt und die Weihnachtszeit, die erst am 6. Januar endet. Fastnacht ist der Abend und die Nacht, ehe die Fastenzeit beginnt. Ostern ist am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond, nach Frühlingsanfang, und bis Ostern soll man mehr als 6 Wochen lang kein Fleisch essen. Das macht zwar fast niemand mehr, aber eher am Aschermittwoch, dem Mittwoch 6,5 Wochen vor Ostern, die Fastenzeit beginnt, feiert man vor allem in katholischen Gegenden immer noch Karneval, Fastnacht oder Fasching. Am Donnerstag vor dem Beginn der Fastenzeit feiern in Köln die Frauen Weiberfastnacht auf der Straße und am Rosenmontag ziehen die Karnevalszüge durch die Stadt. An diesem Montag wird nicht nur in Düsseldorf, Köln und Mainz in vielen Betrieben nicht gearbeitet, weil sich viele die Rosenmontagszüge ansehen wollen. Viele kommen dazu mit Sonderzügen. In Köln sind dieses Jahr fast 80 Wagen auf einem 6 Kilometer langen Weg durch die Innenstadt gefahren. An diesem Weg haben etwa 1 Million Zuschauer gestanden und die Bonbons und die Blumen aufgefangen, die ihnen von den Wagen aus zugeworfen wurden. Da zur Karnevalszeit noch Winter ist, findet der Karneval im Allgemeinen nicht draußen auf der Straße statt, sondern in vielen großen und kleinen Sälen. Während der Karnevalszeit sind jeden Abend Sitzungen, bei denen lustige Reden gehalten werden. Dabei wird oft die Regierung kritisiert. Die Sitzungen werden von einem Präsidium geleitet, das aus 11 Personen besteht. Wer eine lustige Rede gehalten hat, bekommt einen Orden. Die Redner stehen nicht hinter einem Pult, sondern in einem leeren Weinfass. Alles ist anders als sonst. Man singt Karnevalslieder und versucht, seine Sorgen zu vergessen. In Köln regiert statt des Oberbürgermeisters eine Gruppe von 3 Personen, Prinz, Bauer und Jungfrau. Die Rolle der Jungfrau spielt aber auch ein Mann. Ein Kölner Karnevalsforscher hat gesagt, wenn man Karneval oder Fastnacht feiert, ist das ein Fest der verkehrten Welt. Was normalerweise gilt, ist an diesen Tagen ungültig. Das betrifft die politische Ordnung, betrifft aber auch das Verhalten im Alltag. Die Gesetze der Höflichkeit werden aufgehoben. Er meint, die Menschen brauchen das ebenso, wie sie den Urlaub brauchen. Sie möchten mal ein anderer Mensch sein als der, der sie sonst das ganze Jahr lang sind. Sie werden wieder zu Kindern, so ähnlich wie ein Handwerker, der am Tag vorher noch in seinem Betrieb gearbeitet hat und am nächsten Tag im Urlaub am Strand im Sand spielt, als wäre er noch ein Kind. Im Karneval dürfen Erwachsene wie Kinder sein. Dass man vor Ostern fasten sollte, galt nur für Katholiken, aber Protestanten feiern auch Karneval, weil sie auch mal ein anderer Mensch sein wollen. Der Karneval hat aber auch noch eine andere Bedeutung. Im Karneval entsteht ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Die Leute, die sich den Karnevalszug ansehen, sprechen miteinander, als wären sie gute Bekannte und betteln gemeinsam darum, ihnen Blumen und Bonbons zuzuwerfen. Zur Zusammengehörigkeit gehört aber auch, dass es Leute gibt, die nicht dazu gehören. In Köln will man nichts mit den Düsseldorfern zu tun haben und in Düsseldorf mit den Kölnern. Karneval ist nicht nur lustig, man singt auch traurige Lieder. Man lacht, aber manchmal ist einem auch zum Weinen. Man ist ausgelassen, aber dann wird man auch wieder melancholisch. Lachen und Weinen gehören zusammen. Und wichtig ist auch, dass alles ein Ende hat. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Dann wird die andere Welt wieder respektiert. Beim Fischessen am Aschermittwoch wird einem bewusst, dass nun die Karnevalszeit vorbei ist. Viele freuen sich aber dann schon wieder auf den 11. im 11. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 218. Danke.